Mann, oh Mann, dieser Elia, was der nicht alles erlebt hat. Gott hat ihn zu König Ahab geschickt, mit einem Wetterbericht, kein Regen mehr, so lange, bis ich es sage. Und so ist dann auch gekommen, Dürre. Im nächsten Schritt nimmt Gott seinen Elia erstmal aus der Schusslinie, dieser König Ahab ist ihm ja hinterher. Elia soll erstmal bei Gott in die Schule gehen. Gott will ihn dort in dieser Schule zurüsten für eine gewaltige Aufgabe. Und dort in der Schule erlebt Elia Wunder über Wunder. Er erlebt, Gott versorgt mich am Bach Krit durch Raben. Jeden Morgen und jeden Abend versorgen sie ihn mit Brot. Er kommt dann zu einer Witwe nach Zarpat, die selber nichts mehr hat. Und gemeinsam erleben sie ein Mehl- und Ölwunder. Und dann wird diese Frau ganz traurig, ihr Sohn stirbt unerwartet. Und Gott lehrt die beiden, vertraut mir, ich kann sogar Tote auferwecken. Und so kommt's. Elia durchläuft diese Glaubensschule, weil Gott rüstet ihn zu für eine ganz bestimmte Aufgabe, der Showdown auf dem Karmel. Wir erinnern uns bei den Baalspriestern, als sie ihren Gott gebetet haben, sie sind getanzt und haben gesprungen und was weiß ich, es tut sich gar nichts. Kein Feuer vom Himmel. Gott aber. Als Elia betet, schickt Gott Feuer vom Himmel, alles verbrennt, ein großer schwarzer Fleck bleibt übrig und jeder konnte sehen, wer ist Gott? Wer ist Herr? Wer hat Macht? Unser Gott allein, Jahwe. Und dann, endlich, nach fast 3 Jahren Dürre, endlich Regen. Was für eine Erlösung. Wer ist Gott? Wer ist Herr? Selbst über das Wetter? Wir sind mitten in dieser Predigtreihe über Elia. Ein Mann, der Gott erlebt. Ein Mann, der für Gott kämpft. Für Gott siegt. Eine Heldengeschichte. Elia, bestaunt, bewundert, auch gefürchtet. Und jetzt, wie geht's weiter? Stell dir vor, auf einmal bekommt dieser Elia Schiss. König Ahab war natürlich auf schnellstem Weg nach Hause gefahren zu seiner Frau Isebel, hat ihr alles brühwarm erzählt. Stell dir vor, dieser Elia, Feuer vom Himmel, er hat alle unsere Baals und Aschera-Priester getötet. Und Isebel? Eine glühende Anhängerin dieses Baal, voller Zorn, schickt sie einen Boten zu Elia und lässt ihm ausrichten, die Götter sollen mich töten, wenn ich nicht bis morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, was du mit den Baals-Propheten getan hast. Eine Morddrohung. Sie schwört Rache. Und Elia? Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Was soll denn das jetzt? Am Tag vorher noch stand er vor Ahab, König Ahab, face to face. Eine viel schlimmere Situation. Er hat es mit fast 1000 Propheten aufgenommen. Und jetzt diese Morddrohung und er hat Angst. Wie kommt es? Gestern noch voller Mut und Tatkraft, heute verzagt und voller Todesangst. Ich glaube, es war für ihn wie Scheuklappen. Plötzlich sieht er nur noch Isebel, Morddrohung, kein Gott. Wo flieht er denn hin? Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesreise weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich hab genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Stundenlang rennt er in Richtung südliche Landesgrenze, Hauptsache weg. Diese Karte habe ich gefunden, da hat einer ausgerechnet, wie lange dauert es denn von Karmel, von Sichem da oben bis nach Beersheba. Knapp 200 Kilometer, 40 Stunden. Ich glaube, der Eli war schneller. Den treibt ja die Angst. Seinem Diener geht irgendwann die Puste aus, der bleibt in Beersheba. Elia läuft weiter, noch eine Tagesreise weit in die Wüste. Irgendwo da unten ist er jetzt. Und er ist wirklich ganz unten und voller Verzweiflung. Er legt sich unter diesen Strauch mitten in der Wüste irgendwo. Er will nicht mehr. Er ist fertig mit den Nerven. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lasst mir doch alle meine Ruhe. Am liebsten nur noch sterben. Elia plagen Zweifel. Zweifel an Gott. Was hat denn das alles jetzt gebracht, Gott? Ich dachte, es wäre jetzt der Durchbruch dort auf dem Karmel. Aber die Isebel, völlig unbeeindruckt. Keine Wende, sie kommt nicht zum Glauben an dich. Im Gegenteil. Und das Volk? Sicher lässt sich's ganz schnell wieder zum Götzendienst verleiten. Gott, was machst du eigentlich? Und Elia hat Zweifel an sich selber. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Gott, mein jahrelanger Eifer für dich, ich hab's auch nicht geschafft, dein Volk zu dir zurückzuführen. Versagt, das ist sein Resümee. Er fühlt sich irgendwie mitschuldig an der ganzen Lage im Volk Israel. Nicht besser als meine Vorfahren, nicht besser als all die Propheten und Gottesmänner vor mir. Ich hab's nicht hingekriegt. Und jetzt finde ich's spannend. Dieser Gott, wie hilft Gott ihm? Gott ist auch jetzt noch da. Wenn wir zweifeln, schubst Gott uns nicht weg, sondern Gott kommt uns nahe und führt uns einen Weg, um die Zweifel hinter uns zu lassen. Gott sieht seinen Elia und begegnet ihm. Plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen, also aß und trank er und legte sich wieder hin. Gott ist da. Er weiß, was sein Elia jetzt braucht. Brot und Wasser mitten in der Wüste, köstlich. In der Wüste ist mein Gott da. Wenn ich innerlich ausgelaugt bin, ist er da. Wenn es um mich herum stürmt und tobt, Morddrohungen, ist er da. Wenn mir die Angst die Kehle zuschnürt, ist er da. Wenn ich nicht mehr ein noch ausweise, er ist da. Nach dem Vesper schläft er wieder ein und Gott ist weiter da und schickt nochmal seinen Engel. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Gott hat einen Plan für Elia. Vom Karmel nach Beersheba, da hetzt Elia. Hauptsache schnell und weit weg von Isebel und ihren Häschern. Diese 420 Kilometer jetzt von Beersheba zum Sinai, das ist eine bewusste Wanderung. 40 Tage und Nächte und das Engelsbrot ist wie Kraftfutter. Jetzt, plötzlich, strotzt Elia wieder vor Kraft. Und wohin soll er? Zum Berg Horeb, das ist der Sinai, zu dem Berg, wo Gott dem Mose schon begegnet ist. Damals Wüstenzeit, 40 Jahre. Jetzt 40 Tage und Nächte. Mose am Sinai, Bundesschluss mit dem ganzen Volk Israel. Jetzt Elia, Bundesschluss ganz persönlich. Eine Lebenswende. Ich habe mir überlegt, was hat Elia wohl gedacht, 40 Tage und Nächte auf dieser Wanderung? Was ging ihm durch den Kopf? Hat er seine Zweifel gepflegt und genährt? Hat er unterwegs Gott gelobt? Als er angekommen ist, sucht er sich erstmal einen Schlafplatz und eine Nacht lang passiert gar nichts. Doch dann. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte, und siehe, der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Da schwingt Kritik mit, oder? Der Vorwurf, Elia, dein Platz ist doch eigentlich wo ganz anders. Was machst du hier? Und Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Jetzt lässt es raus. Klage gegen Gott. Und Belia benennt sein Problem. Wie fühlt sich's denn an? Er sagt, ich bin ganz allein von Gott und Mensch verlassen. Das ist sein eigentliches Problem. Ich habe zwar gekämpft, aber deine Sache, Gott, die ist doch zum Scheitern verurteilt. Wenn sie mich jetzt auch noch kriegen, alles umsonst. Elia meint, er muss die Welt allein retten. Er rechnet nicht mit Gott. Und wie reagiert Gott? Schubst du ihn jetzt weg? Nein, wieder eine Glaubensschule. Gott begegnet Elia wieder. Er schreibt Elia nicht ab, sondern lässt sich wieder erneut auf ihn ein. Elia erlebt Gott in seiner Geduld. Gott, der geduldig ist. Mit Elia, mit dir und mit mir. Und Gott fordert ihn auf, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerschlug, doch der Herr war nicht im Sturm. Danach kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Danach kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Danach kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Merkst du was? Exakt dieselben Worte bei Gott und bei Elia. Was ist das für eine Schule, in die Gott ihn mit hineinnimmt? Ich glaube, Elia wollte, Gott soll für immer so reinhauen wie auf dem Karmel. So gewaltig wie diese Naturgewalten, Sturm, Erdbeben, Feuer. Gott soll sich zeigen als der gewaltige Gott, als der absolut bedrohliche für alle Gegner. Aber Gott war nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, aber in diesem Säuseln. Gott lehrt ihn, ich kann auch ganz anders und trotzdem habe ich alles im Griff. Und wenn Isebel scheinbar jetzt doch siegt, ich habe alles im Griff. Den einen begegne ich so, dem anderen so. Der eine erlebt mich als Richter, ich komme über ihn wie ein Sturm, wie ein Erdbeben, wie ein Feuer. Dem anderen begegne ich wie eine Mutter, die ihrem Kind ein leises Lied ins Ohr säuselt. Wir meinen oft, Gott muss so sein, wie wir ihn uns vorstellen. Wir wissen ganz oft ganz genau, was Gott tun soll. Elia denkt im Vergleich, ein Papst auf dem klapprigen Fahrrad quer durch Rom, undenkbar. Der Bundespräsident auf dem knatternden Moped quer durch Berlin, undenkbar. Großes muss groß daherkommen und erhaben auftreten. Gott muss beeindrucken. Aber Fehlanzeige. Gott kommt als stilles, sanftes Sausen. Nicht dröhnend, sondern leise. Nicht wuchtig, sondern ruhig. Und wenn wir Christen jetzt mal überlegen, das ist doch der Stil Gottes. Als alle Welt auf Größe gewartet hat, kam Gott ganz klein, geradezu unansehlich zur Welt. Man musste schon genau hinschauen, um ihn nicht zu übersehen. Statt Palast begnügt sich Gott mit einem Stall. Statt Fahnen flattern Windeln auf der Leine. Statt einer Ehrenkompanie stellen sich Hirten ein, um das Jesuskind zu ehren. Und am Ende trumpft Jesus nicht schlagkräftig auf, sondern er stirbt qualvoll am Kreuz. Und Paulus kann kommentieren, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. In dem kleinen, geringen Jesus schreibt Gott eine großartige Geschichte. Auch wir wissen oft genug, wie Gott heute aufzutreten hätte. Kraftvoll, zupackend, mit eiserner Faust soll er doch zurechtbringen, was im Argen liegt. Doch Gott macht es ganz oft anders, allermeistens anders. Gott hat uns sein Wort gegeben und dort, wenn wir dort unser Ohr hinlegen, dann begegnen wir Gott. Oft nicht im großen, bombastischen, sondern dort in der Bibel. Und je genauer wir dorthin hören, desto mehr hat er uns zu sagen. Und dann geht es uns vielleicht wie dem Elia, der versteht, Gott, du bist souverän, du hast alles in der Hand, dir entgleitet nichts. Elia lernt zu vertrauen. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, wie er wann zu reagieren hat. Mein Gott hat alles in der Hand. Elia findet zurück zu neuem Vertrauen. Und jetzt? Jetzt gibt Gott ihm sogar wieder einen Auftrag. Dem, der gerade noch gezweifelt hat. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste bis nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa töten. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und nie ihn geküsst haben. Und wieder zurück. Jetzt aber vorbei an Ahab und Isebel, zum König von Aram, ins Ausland, zu den Heiden, bis nach Damaskus. 700 Kilometer, Mensch, der ist unterwegs. Und wieder hat Elia viel, viel Zeit zum Nachdenken. Gott beauftragt ihn, ich soll Menschen salben, Hazael, Jehu, Elisa. Das heißt doch, Gott hat einen Plan. Die Zeit der Isebel geht zu Ende. Gott hat es im Griff. Auch wenn er es ganz anders macht, wie ich es mir vorstelle. Gott hat was vor und er benutzt sogar Andersglaubende. Und Elia weiß jetzt und merkt, Mensch, ich bin ja gar nicht allein. 7000. Wow, 7000. Wie konnte ich bloß zweifeln? Ich glaube, Elia war erstmal sprachlos. Aber sein Herz war voller Jubel und sein Mund wahrscheinlich irgendwann auch. Halleluja, ein Lob auf diesen Gott, der alles überblickt. Viel mehr, als ich es kann. Dem will ich gehören, dem will ich dienen. Neuer Schwung, neue Kraft, neues Vertrauen. Was nimmst du mit von dieser Geschichte? Ich nehme mit, wenn ich verzagt am Boden lieg, weil ich Probleme habe, Sorgen und so weiter, dann ist er da und er hält es aus bei mir, auch wenn ich zweifle. Gott liebt Zweifler. Und er freut sich, wenn ich meine Zweifel mit ihm teile. Wenn ich nicht mehr weiter sehe und den Bettel hinschmeißen will wie Elia. Er überblickt viel mehr als ich mit meinem begrenzten Horizont. Das will ich mitnehmen. Darauf will ich vertrauen. Wenn mich Angst lähmt, weil andere mir übel wollen, er ist stärker, er beschützt. Wenn ich den Weg nicht mehr sehe, nimmt er mich an der Hand. Oder mit Worten von Hudson Taylor, wenn ich nicht mehr lesen, denken, beten kann, ich kann vertrauen. Und wenn ich mal wieder meine zu wissen, was Gott zu tun hat, in meinen Problemen, meinen Sorgen, Krankheit, im Alter und er tut es nicht, dann will ich vertrauen, er macht's viel, viel besser, als ich es mir je ausdenken kann. Darum